Liebe Gemeinde, ganz herzlichen Dank für das liebe Willkommen. Das habe ich schon am Donnerstag hier gehört, das habe ich gestern Abend hier gehört und auch heute nochmal. Und ich fühle mich auch sehr wohl, auch in den vergangenen Abenden, als wir zusammen waren, denke ich, hatten wir eine gute geistliche Gemeinschaft. Ihr habt mich eingeladen oder eure Gemeindeleitung hatte mich eingeladen, dass wir einen Teil dieser Gebetswoche betend verbringen und dass ich uns hineinnehme in das große Thema Gott erleben. Und wir haben am Donnerstag entdeckt, dass bei diesem Gedanken Gott erleben es so ist, dass es Gottes Anliegen ist, uns zu treffen. Und wir haben ein bisschen geschaut in einem Gleichnis, mit welchen Augen Gott uns sieht. Gestern haben wir darüber gesprochen und uns daran erinnert, dass Menschen manchmal so weit weg sind und manchmal empfinden wir das auch, dass wir so weit weg sind, dass wir denken, da kann eigentlich ein Erlebnis mit Gott gar nicht mehr stattfinden. Und doch in dieser Einsamkeit ist die Zweisamkeit, Gott ist dort. Heute unsere dritte Themeneinheit zu Gott erleben, möchte ich uns ein Erlebnis von einem Mann, einem Propheten vorstellen, wie er Gott erlebt hat. Und ich finde das so spannend, einfach diesen Gedanken einfach mal nachzugehen und zu sehen und zu entdecken und auch aufzuschließen, was er erlebt hat. Und auf der einen Seite könnte uns das so die Sehnsucht vergrößern, Gott zu erleben, so nah bei Gott zu sein. Auf der anderen Seite, und das ist mein Wunsch, mag Gott in diesem Wort uns jetzt, in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt begegnen, mag er uns berühren, mögen wir ihn in diesem Wort treffen und so Gott erleben. Ich lese den Abschnitt aus Jesaja Kapitel 6, ab Vers 1. In dem Jahr, als der König Usia starb, so berichtet Jesaja, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte eine Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das ist die Berufungsgeschichte des Jesaja. Viele Bilder, manche Rätsel sicherlich, wenn man das so einfach hört und liest. Aber es gibt viel zu entdecken. Jesaja berichtet in der Zeit, als der König Josia starb. Das war das Jahr 736 vor Christus. Warum ist denn das so wichtig? In dem Jahr, als der König Josia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und ich muss sagen, dass in dieser Zeitangabe für mich ein Trost liegt. Wir waren einmal als junge Theologiestudenten, ich bin in Ostdeutschland groß geworden und bin in Friedensau dort zur Predigerausbildung gewesen. Und da waren wir im Rahmen unseres Theologiestudiums zu einer Jugendevangelisation. Damals hieß es noch in Karl-Marx-Stadt, jetzt ist es Chemnitz, heißt es wieder. Und dort hatten wir eine Jugendevangelisation und wir haben in dieser Jugendevangelisation natürlich auch einen Lehrer dabei gehabt, einen Jugendevangelisten. Und er hat uns mit uns diese Woche gestaltet und er hat uns an einem Tag die Frage vorgelegt. Wir haben jetzt immer ein volles Haus in dem kleinen Saal der Chemnitzer Adventgemeinde. Was meint ihr? Will Gott, dass wir heute Abend in den großen Saal gehen? Hatte damals so um die 350, 400 Plätze. Wollen wir in diesen großen Saal gehen? Meint ihr, dass Gott das will, dass Gott diesen Saal füllt? Und wir haben uns gegenseitig angeguckt und haben so gedacht, wer soll hier die richtige Antwort geben? Meint ihr, dass Gott das so will? Und dann sagt er, wir nehmen uns jetzt ein paar Minuten Zeit, fragt Gott und hört, welche Antwort Gott euch sagt. Ja, wir haben alle stille Zeit gehabt, ich auch. Ich habe gebetet, lieber Gott, sollen wir, das ist so fantastisch, was wir jetzt erlebt haben, die vergangenen Tage, sollen wir in den großen Saal gehen? Willst du das? Willst du diesen Raum füllen? Dann habe ich gewartet, aber ich habe nichts gehört. Es war zum Glück etwas länger stille Zeit und ich dachte, na, irgendwann wird Gott doch einen Gedanken geben oder ich weiß nicht wie. Und dann war die stille Zeit zu Ende und dann sagt unser Evangelist, und? Was hat Gott euch gesagt? Und dann hat er einem nach dem anderen gefragt. Ich saß zum Glück auf dem letzten Platz. Und er fragte, der Erste sagte, großer Saal. Zweite, ja, großer Saal. Der Dritte, großer Saal. Ich hatte nichts gehört. Und dann war ich an der Reihe. Einer hatte noch gesagt, ich weiß nicht. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und eigentlich war ich der Meinung, ich hatte keinen Mut für den großen Saal. Ich war der Meinung, wir sollten vielleicht doch nicht so euphorisch sein. Wir sollten in dem kleinen Saal das haben. Aber alle anderen hatten, oder fast alle hatten gesagt, großer Saal. Also habe ich gesagt, großer Saal. Unser Evangelist sagte, Moment, ich bin mir nicht sicher. Wartet mal, ich komme gleich wieder. Er ging raus. Es war eine komische, beklemmende Stille. Keiner wusste, was passiert jetzt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das war gerade ein besonders charismatischer Typ, so war das nicht. Aber er kam plötzlich wieder rein und sagt, es ist geklärt, wir bleiben im kleinen Saal. Wisst ihr, was meine Frage war? Wie hat Gott ihm das gesagt? Ich hatte nichts gehört. Die anderen, wir haben uns nie darüber unterhalten. Hey, wie hat Gott dir denn das gesagt? Aber ich war an diesem Tag der Meinung, der kam so sicher rein, der hatte eine Begegnung mit Gott und Gott hat ihm das gesagt und diese Sicherheit gegeben. Das wünschte ich mir auch. Und wie oft habe ich mir das gewünscht? Und ich habe gedacht, solche Leute wie der Mose, wie wir jetzt gerade in der Bibelschule das hatten, oder hier der Jesaja, die einfach so einen engen Kontakt hatten, die sind zu Gott gekommen und dann haben sie Gott die Frage gestellt, großer, kleiner Saal, und Gott hat gesagt, kleiner Saal, und dann ging das. Das wünschte ich mir. Aber die Begegnungen, die ich so mit Gott hatte, tja, die könnte ich wohl an einer Hand zählen. Und dann fällt mir auf, dass der Jesaja auch gar nicht davon spricht, dass er ständig Erfahrungen mit Gott hat, sondern er sagt damals, im Jahr 736 vor Christus, da ist es gewesen. Dort bin ich Gott begegnet. Und ich muss sagen, dass ich in meinem Leben auch solche Fixpunkte habe. Dass ich sage, ja, damals, vor so und so vielen Jahren, an dem und dem Platz, da ist mir Gott begegnet. Eine Erfahrung in einem Wort, in einem Ereignis. Und ich bin mir so sicher, dort ist Gott mir begegnet. Aber ich habe es nicht am laufenden Band. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir solche Momente in unserem Leben uns bewusst machen und sie festhalten. dass wir in den Momenten, und Jesaja war in diesem Moment, als er die Berufungsgeschichte erzählte, ein angegriffener Mann von der ganzen Öffentlichkeit, die ihn zum Schweigen bringen wollten. Da erinnerte er sich im Jahr 736 vor Christus, damals, als der König Josia starb, in diesem Jahr bin ich Gott begegnet. Und ich glaube, dass die Gottesbegegnung in der natürlichen Weise, ich wünsche sie jedem in jedem Moment, aber in natürlicher Weise in unserem Leben solche Momente sind, die so besondere Momente in unserem Leben sind. Wir leben mit Gott, keine Frage. Aber die besonderen Momente der Begegnung mit Gott, glaube ich, sind keine täglichen Momente. Zumindest bei mir ist das so. Und dann sagt er, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und jetzt stelle ich mir vor, wie der Jesaja dort ist und der sieht Gott sitzen. Und ich möchte Jesaja fragen, wie sieht Gott aus? Wie haben wir als Kinder uns das vorgestellt, wie Gott aussieht? Und hier sagt einer, ich habe ihn gesehen. Ich habe Gott noch nie gesehen. Jesaja, erzähl, wie sieht er aus? Und Jesaja beginnt auch tatsächlich zu erzählen. Und wisst ihr, wovon er erzählt? Sein Saum füllte den Tempel. Er berichtet hier von dem Saum des Gewandes. Wie unwichtig ist doch der Saum eines Gewandes, wenn man die Person sieht. Aber wisst ihr, so ist das Leben. Gott stellt sich nicht so dahin, wir sehen Gott in seiner Gestalt, sondern Gott zeigt sich oft an solchen Nebensächlichkeiten, solchen kleinen Momenten, so einem Saum irgendwo im Leben, wo jemand sagt, es ist doch völlig bedeutungslos. Aber Gott nutzt das und begegnet mir in dem, was für einen anderen völlig bedeutungslos wäre. Ist das nicht ein Wunder, was Gott macht, dass er solche Nebensächlichkeiten, so ein Wort, das wir viele Male gehört haben und uns viele Male gesagt worden ist, aber plötzlich benutzt es Gott und begegnet mir in dem Wort eines anderen oder in dem Moment der Begegnung mit einem anderen. Ich wünsche uns sehr, dass wir in dem Moment der Gottesbegegnung diesen Blick haben für, wie soll ich das sagen, für die Säume, für die gewandte Säume in unserem Leben. Und es ist ja oft schwierig, so ein Gotteserlebnis zu vermitteln. Wenn du sagst, ich habe Gott erfahren und du erzählst, wie das gewesen ist, sagt dein anderer, naja, man könnte es auch noch anders deuten. Einbildung oder Zufall, was du da erlebt hast. Aber ich weiß es ganz genau, nein, dort habe ich Gott erlebt. Das macht Gott. Er nimmt die Nebensächlichkeiten in unserem Leben, begegnet uns darin und schenkt uns die Gewissheit, dass er jetzt da ist. Lasst uns bei der Frage und der Sehnsucht nach Gottes Begegnung diesen sensiblen Blick haben, auf solche Momente Gott zu sehen. Und dann sagt er, erzählt er weiter, neben diesem Saum sagt er, dass Seraphim da waren, Seraphim, Engel, Engelwesen. Und er erzählt, diese Engelwesen, die hatten 6 Flügel. Mit 2 entdeckten sie ihr Antlitz, mit 2 entdeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Das ist eine komische Formulierung. Ich habe ein bisschen dann natürlich mich darum gekümmert, was meinen eigentlich die Bibelschreiber, wenn sie sowas ausdrücken. Das Einfachste ist wahrscheinlich, mit 2 flogen sie, ja, wie man sich Engel vorstellt. Das Zweiteinfachste ist, sie deckten ihre Füße. Das ist eine Umschreibung in der israelitischen Sprache, im Hebräischen, dafür, dass man seine Geschlechtsteile verhüllt, bekleidet. Füße decken, kommt auch an anderer Stelle noch vor. Und dann mit 2 decken sie ihr Antlitz. Warum müssen sie ihr Angesicht verdecken? Die in Gottes Gegenwart sind, die Engel, warum müssen sie ihr Angesicht verdecken? Ich bin zu keiner anderen Deutung gekommen als zu der, wir verhüllen uns, wir bekleiden uns aus einer natürlichen Scham, aus einer natürlichen Scheu. Nackt rumlaufen ist nicht natürlich in unserem Schamempfinden. Und wenn jemand sich schämt, und besonders bei Kindern kann man das beobachten, dann verdecken wir auch schon das Gesicht. Vielleicht haben wir das so gelernt, das irgendwie anders auszudrücken. Aber bei Kindern hat man das sehr oft noch, ohne dass man das ihnen anerziehen muss, da verdecken sie ihr Gesicht. Vielleicht ist das auch so etwas Ähnliches hier gemeint. Das heißt, dass die Wesen, die in Gottes Gegenwart sind, dass sie sich in ihrer Rangordnung genau wissen, wo sie sind. Und sie haben eine natürliche Scheu, eine natürliche Scham, weil sie vor Gott stehen. Und da sage ich mir, wenn über himmlische Wesen sowas ausgedrückt wird, die in einer Unschuldigkeit, in einer Sündlosigkeit in Gottes Gegenwart sind, wie viel mehr gebührt es mir, vor Gott Scham, eine natürliche Scham zu haben. Und so scheint es ja tatsächlich auch dem Jesaja zu gehen. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber er berichtet jetzt voller Begeisterung. Und diese Engel, die da waren, die sangen: Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Einer sang es dem anderen zu. Sagt man, ist das nicht langweilig? Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich weiß nicht, wer von euch im Musikbereich so ein bisschen bewandert ist. Heinrich Schütz hat den 136. Psalm vertont. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und er hat das so gemacht, dass der, ich glaube, es sind vier Chöre, die das singen. Und er hat das so gemacht, dass die in einer Kirche oder dort, wo sie das singen, dass sie normalerweise an ganz verschiedenen Stellen aufgestellt sind. Da steht hier vorn vielleicht ein großer Chor. Wir hatten einmal die Gelegenheit, das zu unserer Zeit in Friedensau in der Kapelle zu singen. Und wir als großer Chor standen in der Mitte vor diesem großen runden Fenster und haben gesungen: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und dann war oben auf der Empore war ein Männerchor und der sang dann: Denn seine Güte währet ewiglich. Dann war ein Chor ganz hinten in der Kapelle oder oben auf der Empore, der sang den nächsten Vers. Und dann war eine kleine Gruppe, die auf der anderen Seite der Empore stand, die sang dann auch: Denn seine Güte währet ewiglich. Und Schütz hat das so aufgebaut, dass immer irgendjemand erzählt: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und irgendjemand antwortet: Denn seine Güte währet ewiglich. Und dann wird erzählt von Gott und von der Schöpfung und aus irgendeiner Ecke des Raumes singt wieder jemand: Denn seine Güte währet ewiglich. So ein Bild habe ich hier davor. Einer rief zum anderen: Heilig, 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 riefen sie sich zu. Ich komme ja natürlich auch wie ein Unmusikalischer vor an dieser Stelle, wie ein Unmusikalischer, der vielleicht zu einem Orgelkonzert geht. Kunst der Fuge von Bach, glaube ich, ist ein Thema, deshalb heißt das auch Kunst der Fuge, das Bach komponiert hat. Und dann hat er 36 Stücke komponiert zu diesem Thema, aber hat immer das Thema verändert. Einmal hat er die Noten doppelt so lang genommen, einmal hat er das Thema von hinten nach vorne gespielt. Also es ist ganz, und dann, wo das Thema nach oben geht, hat er das so komponiert in einem dieser Kontrapunkte, wie man das nennt, dass dort, wo er im Ursprung das nach oben komponiert hat, geht der Ton nach unten. 36 solche Dinge. Stellt euch vor, als Unmusikalischer geht ihr in ein Orgelkonzert. 36 Stücke. Kunst der Fuge von Bach. Und ihr hört die Orgel und sagt: Toll, eine Orgel zu hören. Es kommt der zweite Kontrapunkt. Interessant. Es kommt der dritte. Ja, irgendwas war anders. So als Unmusikalischer. Es kommt der vierte und euch fällt auf, dass Kirchenbänke sehr hart sind. Es kommt der fünfte Kontrapunkt und ihr merkt, bunte Fenster können auch interessant sein. Am sechsten oder siebten Kontrapunkt werdet ihr müde und guckt auf das Programm und erschreckt. 36? Was soll das werden? Aber euer Freund neben euch, der Musik studiert, der ist irgendwie entrückt, der sitzt dort mit offenen Ohren, offenen Augen, sein Körper ist voll Adrenalin. Wow! Und bei dem 36. Kontrapunkt, da ist er so enttäuscht, dass es nicht noch weitergeht. Mir kommt es vor, dass wir wie Unmusikalische hier mit Jesaja in den Himmel blicken. Heilig, 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 heilig. Aber einmal werden wir es verstehen. Alle Lande sind seiner Ehre voll, singen die Engel. Überall, wo sie hingucken. Überall, wo etwas passiert, sagen sie: voll Gottes Ehre. Voll Gottes Ehre. Das passiert, wenn man Gott begegnet. Voller Ehre Gottes. Und sie schauen auch auf den blauen Planeten, auf unsere Welt. Und die Engel singen fantastisch, alle Lande, voll der Ehre Gottes. Oh, oh, denke ich. Das, zumindest in Momenten sehe ich das anders. Alle Lande seiner Ehre voll? Was ist denn mit den Momenten der Not? Was ist denn mit den Momenten der persönlichen Schicksalsschläge, wo das Herz blutet? Wo die Trauer regiert, wo die Tränen fließen, wo Gewalt herrscht, wo Kriege nicht enden, wo Missbrauch geschieht. Ein Blick zu den Engeln macht mich irre, denn sie singen, schau, alle Lande der Ehre Gottes voll. Wie soll ich das verstehen? Hier bleiben wohl Fragen offen. Aber ich bin mir sicher, dass es eine menschliche, meine Perspektive gibt und dass es eine göttliche Perspektive gibt. Und hier stehen Engel, die aus der göttlichen Perspektive das Weltgeschehen sehen, Schicksale sehen. Und in all dem, was hier passiert und an schlimmsten Dingen abläuft, sagen sie noch, schau, auch darin ist Gott noch gewesen. Vielleicht wird uns das mal deutlich, was wäre, wenn Gott auch in diesen schwierigen Momenten nicht noch seine Hand trennend hingehalten hätte bis hierhin und nicht weiter. Zumindest sagen die Engel überall, überall steckt Gott drin und steckt Gott so in seinem Handeln drin, dass wir singen können, alle Lande sind seiner Ehre voll. Wenn man dort in diesem Tempel, wo der Jesaja gestanden hat, wenn man dort ein Dezibel-Messgerät aufgestellt hätte, ich glaube, es hätte ausgeschlagen, schlimmer als manches großes, lautes Konzert und laute Musik. Denn es ist so laut, dass der Jesaja das körperlich spürt. Er sagt, die Schwellen, und ich stelle mir vor, dass er dort auf dieser Schwelle vielleicht stand, die Schwelle bebten von der Stimme dieses Rufens der Engel. Er hat das körperlich gemerkt. Der ganze Raum dort war in Bewegung. Da passierte was. So gewaltig wurde dort gesungen. Und dann sagt er mal, das Haus voll Rauch. Schade, ne? Schade. Da ist er in Gottes Gegenwart und dann sieht er Rauch. Saum hat er vorher gesehen und dann sieht er Rauch. Es gibt Momente, da ist das Verhüllen Gottes Gnade. Es gibt Momente, da ist es Gnade, dass Gott sich verhüllt. Im Paradies, als Adam und Eva gesündigt hatten, hatte Gott gesagt, an dem Tag, wo ihr sündigt, müsst ihr sterben. Aber Gott hat Gnade geschenkt und hat sie aus seiner Gegenwart des Paradieses rausgeschickt, damit sie weiterleben können. Gottes Verhüllen ist auch Gnade. Und ich kann mir vorstellen, dass der Jesaja dann dort in diesem Raum stand und dass er das gespürt hat und gesehen oder nicht gesehen hat, aber die Gewissheit hatte, da ist Gott. Und dass er jetzt so weit war, mitzusingen, mit all den Engeln, diesen Wechselchorgesang mit einzustimmen. Jawohl, alle Ehre, alle Lande sind seiner Ehre voll. Heilig ist Gott. Aber es ging nicht. Er konnte nicht singen. Er merkte, mit seinen Lippen ist was los. Weh mir, schreit er plötzlich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Ich kann nicht mitmachen. Ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Gibt es eigentlich einen größeren Gegensatz zwischen heilig, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und jemandem, der dazwischen schreit, wehe mir, ich vergehe, Katastrophe, Sünde, Tod, Hilfe. Stellt euch das vor, bei so einem Werk von 136. Psalm von Heinrich Schütz ruft plötzlich jemand in der Kirche, Hilfe, alles wird zerstört. Aber wir müssen an dieser Stelle, und das ist eine ganz wichtige Botschaft zum Thema Gott begegnen, Gott erleben. Wir müssen an dieser Stelle uns vergegenwärtigen, was passiert, wenn wir Gott erleben. Da trifft das Heilige auf das Unheilige. Da trifft die Vollkommenheit auf das Unvollkommene. Da trifft Sündlosigkeit auf Sünde. Und solche Momente sind nicht einfach auszuhalten. Momente der Gottesbegegnung. Menschen zu sagen, Gott liebt dich, Gott hat solche Sehnsucht nach dir. Das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist richtig. Aber wenn jemand dann zu Gott kommt, über kurz oder lang, wird ihm plötzlich das Problem der Sünde bewusst. Und nicht nur der Sünde im großen Ablauf des Erlösungsplanes, sondern der persönlichen Schuld. Und über kurz oder lang muss man sich dem stellen. Und das braucht Kraft. Und das ist nicht einfach, dem zuzustehen, ja, ich bin schuldig. Der Sache auch wirklich in die Augen zu sehen und sagen, ich habe versagt, ich habe enttäuscht, ich habe verletzt, ich habe was Schlimmes getan. Aber wo wir Gott begegnen, da passiert dieser Moment und ich möchte euch einfach Mut machen, dass wir solche Momente aushalten. Und dass wir dann eher ausdrücken, wie wir empfinden, weh mir, ich vergehe. Und ich selbst bin es ja nicht nur, und Jesaja sieht sein ganzes Volk, er sieht seine ganze Welt, in der er zu Hause ist und sagt, überall ist nur die Not und die Schuld und die Sünde. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen und als solcher habe ich jetzt Gott gesehen, in der Heiligkeit. Da hat Sünde keinen Bestand. Das will Gott auch so, dass in seiner Gegenwart Sünde und Schuld keinen Bestand hat. Aber Jesaja muss gar nicht aktiv werden. Gott hat schon längst seinem Engel gewunken. Und ein Seraphim flog zu dem Altar und nahm mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar und berührte seine Lippen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Engel hat nicht mal die Kohle in die Hand genommen, ne? Lippen mit einer glühenden Kohle zu berühren, das ist so ein empfindliches Organ, das sind so empfindliche Nerven, abgesehen davon, wie verbrannt dann das auch ist. Aber auch das ist eine Realität, dass Sündenbereinigung nicht einfach im Handstreich und mit einem fröhlichen Lächeln passiert, sondern das tut weh. Es tut weh, es schmerzt. Weil die Sünde bewusst wird. So ist auch Sünde. Er rührte meinen Mund an und sprach, sieh, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen würde und deine Sünde gesühnt sei. Und in diesem dritten Thema, zum großen Thema Gott erleben, möchte ich euch auf diesen Punkt aufmerksam machen. Ich habe gehört, dass ihr am nächsten Sabbat das Abendmahl habt. Das Abendmahl ist das Symbol dafür, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Das ist ein Bild, das Jesaja hier erlebt in seiner Vision, dass er mit einer glühenden Kohle seine Lippen berührt bekommt und so gereinigt wird. Es gibt andere Bilder in der Bibel. Ich möchte das gern einmal demonstrieren. Ich brauche dazu einmal einen Freiwilligen von euch. Wer ist denn bereit, mal zu mir zu kommen und mir hier zu helfen? Ich brauche einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Keine rhetorische Frage.
Vielen Dank. Komm ruhig, komm ruhig.
Bitte. So. Ich gebe dir einen Zettel. Und das ist jetzt kein Spiel. Ja?
Na.
Und auch eine Unterlage. Und ich bitte, dass du mal ganz für dich, ohne dass ich das sehen kann jetzt, ja? Die schlimmste Sünde aufschreibst, die dir in deinem Leben passiert ist. In einem Wort. Und wenn du das gemacht hast, dann falte diesen Zettel zusammen, kannst auch zweimal zusammenfalten, ich möchte ihn nicht lesen, und dann gibst du ihn mir. Schreib bitte ein Wort auf. Das ist jetzt nicht gespielt. Ich möchte uns einfach deutlich machen, es ist so schwer. Es ist so schwer, Sünde auch beim Namen zu nennen. Aber es ist so schön, was damit passiert. Wenn du das getan hast, dann falte diesen Zettel bitte zusammen, auch möglichst zweimal. Und dann kannst du ihn in dieses Glas tun. Dankeschön. Ja, das können wir hier hinlegen. Kannst du bitte ganz kurz mal noch halten, ja. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich muss ganz kurz was korrigieren. Ich habe noch mehr Zettel. Entschuldige. Können wir das nochmal wiederholen? Ja, ich bin selber so aufgeregt. Und dann tust du bitte hier rein. Und dann kann ich dir sagen, die Bibel hat auch noch ein anderes Bild, damit ich jetzt hier nichts nass mache, will ich mal ein Handtuch hin tun. Die Bibel hat das andere Bild noch von dem, dass Sünde gewaschen wird. Und das möchte ich einfach hier demonstrieren. Und an vielen Stellen wird davon gesprochen, dass Sünde gewaschen wird. Und Jesus benutzt dieses Bild auch und sagt, dass die Sünde gewaschen wird. Und wenn wir dann so unsere Sünde sehen, dann ist sie eigentlich weg, ne? Sie ist weg. Aber eigentlich ist sie nicht ganz weg. Wenn wir genau hinschauen, wir beide sehen das. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Trotzdem, auch wenn Sünde gewaschen ist, trübt sie die Welt. Aber genau da kommt Gottes genialer Plan. Er hat Jesus geschickt und Jesus hat gesagt, die ganze Sünde der Welt, die sie trübt, nehme ich auf mich. Und Jesus verwandelt das mit sich selber. Und er sagt, ich nehme das auf mich und in der nächsten Woche werdet ihr das Abendmahl haben und dann werdet ihr den Kelch mit dem Wein haben als Symbol dafür. Und wenn Jesus die Sünde aufnimmt und wenn er sie aufgenommen hat, dann ist sie wirklich weg. Dann ist sie ganz weg. Dann ist nichts mehr da, auch nichts mehr, was die Welt vergiften könnte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast. Das war das Beispiel, das uns Jesaja hier in seiner Berufung erzählt, was er erlebt hat. So macht Gott das mit Schuld in der Begegnung. Und wir brauchen keine Angst zu haben vor ihm und vor der Begegnung mit ihm, wenn Schuld deutlich wird. Und wenn Schuld, wie schwer das auch ist, das zu bekennen, das zu nennen. Wir dürfen wissen, Schuld wird gewaschen, Schuld wird genommen von Jesus. Und vielleicht sind die Momente des Abendmahls auch solche Momente der ganz besonderen, tiefen Begegnung mit Gott. Wenn wir über Gott erleben nachgedacht haben, dann sind vielleicht diese Momente Gott erleben im Abendmahl ganz besonders. Ich möchte euch von ganzem Herzen Mut machen, euch darauf einzulassen. Denn das verändert das Leben. Es verändert das ganze Sein. Und an dieser Stelle Ehe der Jesaja jetzt auch anfangen kann, dort mitzusingen, kommt Gott und ruft und sagt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Gott braucht Boten der Botschaft der Vergebung, der Botschaft des Erlebens seiner Person, seiner Liebe. Und weil Gott alle Schuld genommen hat, sagt er, hier bin ich, sende mich. Und was ist schöner, als wenn aus dieser Begegnung, diesem Erleben Gottes, dem persönlichen, tiefen Erleben Gottes, so eine Sendung geschieht, so ein Zeugnis, eine Sendung in die Welt, um Gott zu verkündigen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass diese Tage, wie ihr sie erlebt habt, ob ihr an allen drei Tagen hier gewesen sein konntet oder nicht, dass ihr diese Momente der Gottesbegegnung, dass ihr sie in eurem Leben bewusst erlebt. Gott will uns begegnen. Und dass wir uns darauf einlassen, auch auf die Veränderung, die Gott macht. Und dass wir nie verzweifeln, dass dort, wo wir denken, dort kommt Gott nie hin, da kann Gott jemanden nicht mehr erreichen. Oder Gott kann uns nicht mehr erreichen. Nein, wir haben gestern an der Geschichte von der Berufung des Mose erlebt, dass dort, wo Mose ganz allein schien, Gott da war, in seinem Leben war. Und wenn Gott dir begegnet und vor dir steht, dann darfst du sein, wie du bist. Und selbst das, was wehtut und was uns so sehr unterscheidet von Gott, das brauchen wir nicht zu verschweigen. Wir dürfen es nennen, wir dürfen es bekennen, wir dürfen es Jesus geben. Und er nimmt es aus unserer Welt. Es ist vergeben. Ich wünsche euch von Herzen diese tiefe Begegnung mit Gott. Betet darum, lasst uns für andere beten, dass sie Begegnung mit Gott haben und dass die Gebetszeit dieser Woche so weiterklingen und weiterleben in unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Gemeinde. Amen.